Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Ja, mit mir Johannes und natürlich mit dir Carina. Hallo Carina, wie geht's dir heute?
Guten Morgen Johannes, mir geht's gut, wie immer motiviert am Montagmorgen. Wir sind ja auch schon mal wieder zur gewohnten Zeit unterwegs. Ja, mein Wochenende war soweit ganz ruhig und von daher kann's losgehen jetzt.
Wetter war auch ruhig oder also Wochenende war ruhig, weil Wetter oder weil einfach wie auch immer nichts zu tun war,
was ich ja, genau, nichts zu tun. Nee, einfach, wir haben ganz entspannt mal noch ein paar Dinge vorbereitet, weil wir jetzt dann diese Woche mit der Rapsaussaat anfangen wollen und auch noch ein paar Zwischenfrüchte auf dem Plan stehen und haben uns mal die Traktoren vorgenommen, Ölwechsel und sowas noch zu machen. Also so Aufgaben, sage ich mal, wo du jetzt keinen Stress im Nacken hast, ne? Das haben wir ganz entspannt gemacht. Am Freitag kam dann der erste LKW Weizen und der Papa ist auch gerade im Moment Weizen am Verladen. Also unser Saatgut verlässt jetzt auch die heiligen Hallen und ja, von dem her läuft im Moment, ich will es nicht zu laut schreien, aber mal alles entspannt und nach Plan.
Ja, und dann kannst du, wenn der Weizen weg ist, wieder deinen inneren Monk nachgehen und alles schnell sauber machen. Und
ja, müssen wir auch tatsächlich. Also wir machen jetzt, die Tritikale zum Beispiel liegen auch noch. Aber wir haben jetzt, die eine Sorte kommt jetzt zuerst raus, weil wir nutzen das Kartoffellager ja in der kurzen Zeit auch für den Weizen und die verschiedenen Sorten. Und wir haben ja, vor 2 Wochen, glaube ich, war das, ne? Die frühen alle gerodet und in Kisten gebracht. Und jetzt machen wir eben die erste Box dann leer, wo die Kisten dann gelagert werden, damit wir die dann jetzt auch an die Kühlung und Belüftung anschließen können. Ja, deswegen ist das wichtig, dass der jetzt dann zuerst raus ist und dann ist da auch wieder Platz.
Das ist doch schön. So, Carina, ich hatte ja letztes Mal so einen kleinen Cliffhanger, nennt man das ja in der Fernsehsprache gemacht. Jetzt mitgekriegt, weil wo ich beim Shooting war, wo ich erzählt habe.
Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Dann verfolgst ich war nicht
du
so viel online.
Besser mal unsere Kanäle besser
kennen. Ja, das Problem war echt, also meine letzte Woche war auch so ein bisschen, also ich will nicht sagen stressig im Sinne von Social Media, aber ich war ja auch Donnerstag und Freitag. Übrigens habe ich ja deinen Bruder aus Versehen kennengelernt. Fällt mir da auch gerade ein.
Habe ich auch gehört, ja.
Ja, wir waren ja 2 Tage, haben wir so eine Kartoffeltour gemacht und waren Mittwoch auf Donnerstag war es, ja. Mittwochabend oder Spätnachmittag waren wir ja bei Böhmer, wo dein Bruder arbeitet. Und ich wusste ja, dass dein Bruder was mit Kartoffeln zu tun hat. Und dann kamen wir in den Raum da und dann sollten sich alle mal kurz vorstellen, was sie so machen, was sie mit Kartoffeln zu tun haben. Und ich hatte dann derweil schon mitbekommen, also dein Bruder hat sich zuletzt vorgestellt und ich hatte derweil aber schon mitbekommen, dass er Clemens heißt. Und das wusste ich ja auch. Und dann dachte ich auf einmal so, ja, sieht man auch. Und dann habe ich ihn auch direkt mal gefragt, du bist Johannes Bruder. Ja,
ja, das habe ich auch gehört.
Genau, ja, und nee, worauf ich nur eigentlich hinaus wollte. Und dann ja Donnerstag auch den ganzen Tag, ne, noch mit Betriebsbesichtigung und dann eben auf dem Wolten Kartoffeltag. Und dann ist man immer in so einer, ich nenne es mal, in so einer Social Media Blase, wo man dann irgendwie seine Follower so ein bisschen mitnehmen will und gar nicht so viel Zeit hat. Also ich war ja froh, dass ich selber mal Zeit hatte, irgendwie was hochzuladen. Und habe dann von außen irgendwie gar nicht so viel mitbekommen.
Ja, aber tatsächlich, dann ist das okay, Carina. Also
Wander auf mein Haupt.
War trotzdem nicht so gut. Aber nichtsdestotrotz haben wir unseren Rubin, die nächste Generation unseres Rubins vorgestellt, Rubin 10, also quasi das Nachfolgemodell von deinem.
Ach, das war das Rubin. Ja, das habe ich doch gesehen, sogar Facelift und so, ne?
Ja,
ich
genau.
Gedacht, toll, war ich wieder zu früh, ja,
nee.
Dass ich ihn gekauft habe.
Nee, also funktionsmäßig ist der fast komplett gleichbleibend. Wir haben einige Features ergänzt bei der neuen Rubin 10 Baureihe. Vor allen Dingen jetzt interessant, wir haben jetzt eine vorlaufende Schneidwalze, also so eine Messerwalze sozusagen, sage ich das jetzt mal einfach, um das ein bisschen besser zu erklären, die jetzt vorlaufend ist, die man jetzt erhältlich bekommt. Oder auch gerade in Regionen, wo der Rubin 10 auch zur Saatbettbereitung eingesetzt wird, haben wir jetzt auch die Möglichkeit, da so nivelliert Zinken, wie bei der Solitär DT, gibt es die jetzt auch schon, oder gibt es die auch, einzusetzen, um das vorher noch ein bisschen zu nivellieren. Oder halt unseren Strohstriegel, den gibt es auch noch. Dann hat sich ein bisschen was an der Rahmenaufteilung verändert. Da ist ein größerer Abstand zwischen erster und zweiter Scheibenreihe entstanden. Mhm. Und ja, und dann gibt's noch verschiedene andere kleinere Sachen. Den haben wir jetzt auch, den haben wir jetzt als starre Variante. Heißt der jetzt MR, also MR ist ja unsere neue Bezeichnung, wie auch bei den Drillmaschinen, Mounted Rigid, also angebaut starr. Mhm. Und dann haben wir den als TF, Trade Foldable. Und wie gesagt, bei dem, oder habe ich noch nicht gesagt, bei dem Shooting, wo ich dann letztes Mal war, wo ich von nichts von erzählen durfte, waren wir halt unterwegs mit dem TF, also mit einer 7 Meter Version mit vorlaufendem, mit vorlaufender Schneidwalze in der Rapsstoppe. Und da war ich wirklich sehr, sehr begeistert von dem Arbeitsergebnis. Tatsächlich, wir haben den ganz flach gestellt, so flach wie es geht. Und dann die Schneidwalze relativ aggressiv und dann hatte man wirklich ein sehr, sehr flaches, ganzflächiges Arbeitsergebnis. Die Stoppe waren schön zerfasert, da war ich wirklich positiv überrascht, muss ich sagen. Also ich hatte ja vorher noch nichts Vergleichbares gesehen von Lemken, aber ich fand das Arbeitsergebnis sehr schön, muss ich sagen. Das war echt beeindruckend. Deswegen,
das ist doch super.
Also für die Leute, die die Möglichkeit haben, sich einen vorführen zu lassen, wir haben begrenzte Stückzahlen in Deutschland und ja, könnt ihr vielleicht mal einen Blick oder vielleicht mal den Händler anfragen, den GVL anfragen und euch mal das Ding zeigen lassen. Also ich bin begeistert, muss ich sagen.
Das war super.
Ja, Karin, hast du denn noch Feedback gekriegt, beziehungsweise hast du mir was geschickt von, schöne Grüße an den Kollegen von Fendt, der auch unseren Podcast hört, ne? Der war genau, ja bei dir auch genau. Zu Besuch.
Den Robert, den ich gegrüßt habe im Podcast, der hat mir dann auch ein paar Tage später ein Bildschirmfoto geschickt. Schöne Grüße zurück, weil er auch den Podcast gehört hat, genau. Ja, und ansonsten, ja, wie immer durchweg positiv, dass es eine super interessante Folge war und auch so, ne, der Blickwinkel einfach nochmal auch ähnlich, wie ich das ja gesagt habe mit dem Landwirtschaftssimulator, ne, dass das auf jeden Fall ja für die Branche nur positiv ist. Und ja, auch natürlich einige, die es sehr witzig fanden, was es alles für Simulatoren gab.
Ja, da war ich tatsächlich auch. Das hat sich bei mir nachhaltig auch noch eingebrannt, muss ich sagen.
Ich habe noch gar nicht geguckt, was ich noch spielen würde. Oder habe den Jagdsimulator mir noch nicht angeguckt. Vielleicht ist das was für die Weihnachtstage, wenn ich die Luft habe.
Ja, genau. Für die Weihnachtstage, ja. Kannst du ja zu Weihnachten wünschen.
Ja.
Dein Wunschzettel. Ach, ja. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir ja schon bald, haben wir jetzt ja wieder heute jemanden zu Gast und ich würde sagen, den würden können wir doch jetzt mal dazu holen, Carina, oder?
Auf jeden Fall.
So, jetzt sitzen wir hier mit unserem Gast. Ich habe heute mal wieder einen Kollegen von mir mitgebracht und zwar den Lukas, ja, Lukas Bonus, Agro-Trainer, auch bei uns auf der Agro-Farm, zuständig für Ersatzteilschulungen und Drilltechnik. Ja, Lukas Werdegang ist folgender. Er ist gelernter Landmaschinenschlosser, hat dann seinen Meister gemacht als Landmaschinenschlosser. Dann hat er noch ein Landwirtschaftsstudium gemacht und dann ist er über seine Abschlussarbeit und Vorführfahrertätigkeiten bei Lemken gelandet 2016 und seitdem auch dort Agro-Trainer. Hallo Lukas, schön, dass du dabei bist.
Ja, schönen guten Tag zusammen.
Guten Morgen, Lukas.
Ja, Lukas, wir haben dich heute eingeladen, weil Carina verschiedene Fragen ja schon mal gestellt gekriegt hat zum Thema ja Verschleißteile, Ersatzteile, wie auch immer man das nennt. Wir wechseln wahrscheinlich gleich immer hin und her zwischen den Bezeichnungen. Aber ja, grundsätzlich ging es eher um Verschleißteile und ja, da bist du ja der beste Ansprechpartner bei Lemken, weil du kannst ja mal, oder beschreib doch mal einfach kurz selber deine Tätigkeit, was du so auf Agrofarm für Schulungen machst und ja, das ist bestimmt interessant.
Ja, genau, also vom Grundgedanken her, wir haben natürlich auf der Agrofarm oder Lemken Schulungszentrum verschiedene Arten von Schulungen, heißt also die klassischen Produktschulungen vom Bereich Vertrieb, aber dann auch natürlich Service sehr intensiv, aber natürlich auch den Bereich ET, weil das ganz häufig beim Handel auch so ein bisschen untergeht. Ersatzteilvertrieb bzw. Ersatzteilgeschäft ist ein ganz wichtiges Thema, auch bei uns im Hause Lemken. Und ja, wenn wir beispielsweise Schulungen machen für dann die Ersatzteilleute, ich sage immer so schön für das Thekenpersonal, heißt also, die wirklich dann beim Händler hinter der Ersatzteiltheke sitzen und auch grundsätzlich eigentlich die Betreuung am Kunden machen sollen und dadurch ja auch dann letzten Endes dann Ersatzteile verkaufen, die werden halt bei uns in dem Sinne geschult. Dass wir, so eine Schulung sieht folgendermaßen aus, geht meistens 2 Tage. Wir starten immer mit den Produkten, heißt also, wir stellen die Produkte vor, damit einfach auch, ja, so das klassische Beispiel, der Kunde kommt an die Theke, ja, du weißt doch, was ich für eine Drille gekauft habe, woher, dass man da einfach den Ersatzteilleuten nochmal an die Hand gibt, beziehungsweise, ja, einfach nochmal, wo ist Stand der Technik, was gibt's Neues, was kommt in den nächsten Jahren vielleicht, Und dann speziell halt auch im Bereich Ersatzteile, Verschleißteile, was ist neu, wo sind da Punkte, die vielleicht ja auch ein bisschen Marketing bedeuten, beziehungsweise sich dann halt auch vom Wettbewerb abzugrenzen. Das ganze Thema Bestellung, unser Online-Portal, also über den Dienstleister Agroparts, was gibt's da Neues, wie kann man vielleicht neue Techniken erlernen oder zum Bestellen und so weiter. Wir machen eine Werksrundführung und zeigen auch wirklich, was es ausmacht, ein Lemken Ersatzteil oder Verschleißteil zu sehen, zu kaufen und halt auch für die Ersatzteilleute, wie wird das hergestellt und natürlich dann auch das ganze Thema, wie soll was bestellt werden, wie kann auch der Handel für sich am günstigsten beziehungsweise dann für den Kunden die optimale Bestellung auslösen, damit genau, ein Geschäft ist immer nur ein Geschäft, wenn es für beide Seiten positiv ist. Und das sind halt die großen Themen an so einer Ersatzteilschulung.
Bist du dann auch für die komplette Produktpalette von Maschinen zuständig oder nur für, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, ne, für Flug, Bodenbearbeitung? Weil ich erinnere mich auch, Johannes, du hast ja mit mir auch die ein oder andere Werksführung schon gemacht, allein an so einem Flug, ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten gibt's da, weil ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, diese Vielfalt, ne, die es da einfach gibt, wie man da einen Überblick behält.
Das ist eigentlich ganz, ganz gut gelöst. Ich sag mal, dadurch, dass ich ja jetzt mittlerweile dann auch schon fast 8 Jahre dabei bin und vorher durch meine Tätigkeit, also auch ganz normal beim Händler, also halt ein, ja, ich will nicht sagen großer Wissensschatz, aber ich bin schon, glaube ich, was die Allgemeinheit angeht, also kann ich schon über viele Produkte dann auch gerade im Verschleißbereich viel sagen und das macht dann halt auch den Unterschied. Genau, also vom Prinzip klar, ich weiß beim Flug auch die Standardtypen, als gutes Beispiel, wie du es gerade sagst, wir schaffen es irgendwo knapp 1 Million Flüge auszustatten, ohne dass einer exakt gleich ist wie der andere.
Ja.
Da ist natürlich eine Riesenvielfalt. Und da ist einfach auch der Punkt, dass man gerade dann dem Handel vermitteln muss oder sollte, dass beispielsweise auch für die ET-Beschaffung da schon es anfängt, seinen eigenen Verkäufern nicht alles verkaufen zu lassen, sondern dem vielleicht mal sagen sollte, pass auf, wenn du doch immer nur denselben Flugkörper verkaufst in unserer Region hier, weil der gut läuft und nicht, weil Kunde Y jetzt den haben will, dann ist es auch einfach für uns, die Teile vorrätig zu halten. Ne? Denn ich denke mal, Carina, du wirst mit Sicherheit in der Saison auch schon mal gemerkt haben, es geht nur ein Teil kaputt. Man hat zwar im Winter alles neu gemacht, aber irgendeinen Stein dann doch gefunden. Und dann hat man irgendeinen Exoten oder vielleicht irgendwo von weiter weg sich gekauft, gebraucht oder neu, wie auch immer. Ja, klar. Und dann soll der Händler das ausgerechnet liegen haben. Ne? Und das ist halt auch mal ein wichtiger Punkt, wo wir dann in den Schulungen darauf hinweisen und auch halt dann auch erklären, warum. Aber auch natürlich zeigen, dass viele Teile bei Lemken einfach auch gleich sind und an vielen verschiedenen Typen verbaut werden können.
Also das ist ja dann quasi wirklich eher so eine Schulung über Strategie des Verkäufers an sich und auch des Ersatzteil, ja, Kollegen dann oder wie du das so schön gesagt hast, vom Thekenpersonal, die ja, Strategie des Handels, wie er sich manche Teile halt vorrätig hinlegen soll, vor allen Dingen, weil du sagst ja beim Flug, da haben wir diese große Varianz, beim Grobeis haben wir auch Varianz von Scharen, aber ich denke, die kriegst du ja beim Handel nicht ganz raus, weil jeder Landwirt hat da seine eigenen Ansprüche an die Scharspitzen oder an die ja, Leitbleche. Aber gerade beim Flug, je nachdem, welchen Körper du hast, muss man natürlich auch sehr viele unterschiedliche für jede Körperform vorhalten, sehr viele unterschiedliche Teile. Und da ist es ja doch deutlich sinnvoller, dann auch als Händler zu sagen, wir haben vielleicht 1, 2, 3 vielleicht oder 2 Standardvarianten bei uns im Gebiet und dafür, wo legen wir uns die Teile dann hin, damit wir auch unsere Kunden in der Saison dann beliefern können. Das ist ja schon auch ein bisschen dann Strategie, die du dann ja auch mitgibst und nicht nur Know-how zu den Verschleißteilen, oder?
Genau, und das ist ein wichtiger Punkt und das ist einfach auch ein Thema, wo man auch mit dem Thekenpersonal oder mit den Ersatzteilleuten, die dann zur Schulung kommen, darüber spricht. Denn es wird immer von einmal ungefähr ja zur Mitte des Jahres bekommt jeder Händler einen Überblick. Immer, das sind die meisten Teile, die du im letzten Jahr verkauft hast. Weil mach dir doch mal Gedanken, demnächst stimmt die sogenannte Wintereinlagerung oder generell der Lagerauftrag dann an, heißt also die große Vorbestellung. Guck doch mal da rein, macht es nicht Sinn, davon vielleicht ein paar Teile mehr zu legen oder ne, das hast du 10-mal über ja eine Tagesbestellung bestellt, macht das nicht einfach Sinn, das jetzt mal über einen Winterauftrag einzulagern und dir Teile davon hinzulegen? Das ist halt auch mal ein großes Thema. Ja, wer weiß es wirklich im Betrieb? Ne? Bleibt es aus Versehen beim Chef liegen? Oder wird es wirklich an die Leute, die dann unten auch beim beim Kunden Rede und Antwort stehen, dann ausgeteilt. Ne? Und das ist halt immer ganz interessant, so zu sehen.
Also für mich nochmal zum Verständnis, die Logistik dahinter ist quasi, der Händler bestellt die Verschleißteile, die er braucht bei euch, und die liegen dann auch beim Händler. Oder also ihr produziert nur nach Bestellung?
Nee, also gerade bei Verschleißteilen muss man ein bisschen differenzieren. Und zwar, es gibt verschiedene Bestellarten. Klar, wenn ich heute abends um 17 Uhr was bestelle und muss das am nächsten Tag da haben, kostet das natürlich Versand. So, wenn ich das über ein ganz normal über einen Monat bestelle, ist zumindest schon mal für den Händler, also heißt Monatsbestellung, kann man einmal im Monat, wie der Name schon sagt, abschicken, sollte dann auch ein gewisser Warenwert, ist aber dann, der Händler weiß darüber Bescheid. Heißt also, der sammelt dann Teile, beispielsweise du sagst, boah, immer, wie sieht's aus, wir sind jetzt im Rapsumbruch, vorm Weizen brauche ich aber neue Schare. Ne? Weiß ich schon, kann ich die besser nicht von heute auf morgen bestellen, sondern über so eine, der Händler dann über die Monatsbestellung, wie gesagt, dann ist kein Versand da drauf und so weiter. Aber den meisten Vorteil der Händler, den der natürlich dann auch gewissermaßen an den Kunden weitergeben kann und soll oder tut, ist natürlich die sogenannte Lagerbestellung. Das bedeutet, ein großer Auftrag, und da wird dann einmal in großen Mengen dann wirklich die Standard und Teile, die halt einen hohen Umlauf haben, einmal vorbestellt und genau, dadurch dann halt auch der, ja, von unserer Seite aus natürlich der größte Vorteil für den Händler gewährleistet, den er dann natürlich auch gewissermaßen an den Kunden weitergeben kann.
Und das ist ja dann tatsächlich so, die Teile kommen ja dann auch nicht direkt von Lemken, ne? Das hatten wir ja auch, dann, du hast ja dankenswerterweise die Fragen da gesammelt, Carina, sind ja genau, auch einige zusammengekommen. Und da war ja auch tatsächlich die Frage, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wo kommen denn die Verschleißteile dann her, wenn die entweder dann über Nachtversand kommen oder auch über Einlagerungsaufträge? Vielleicht kannst du das auch nochmal erklären, Lukas. Also das ist ja bei uns etwas anderes als ja vielleicht bei anderen, aber vielleicht kannst du das am besten nochmal erklären.
Genau, wir haben es beispielsweise so, dass wir im eigenen Haus kein eigenes Ersatzteil-Logistikzentrum haben, sondern uns in Gelsenkirchen einen Logistiker gesucht haben, mit dem wir schon ja weit über 20 Jahre zusammenarbeiten, und der vom Prinzip für uns die Disposition übernimmt. Bedeutet also, der Klassiker, ich kann als Kunde nicht samstags nachmittags, wenn mir irgendwas abgebrochen ist, eben nach Alpen fahren und hole mir einen Teil direkt aus dem Werk, weil hier am Standort ist halt nur die Produktion und keine Ersatzteilvorhaltung. Bedeutet also, das liegt vom Prinzip dann alles beim Logistiker, der verteilt für uns in die ganze Welt, und genau, dadurch kommen die Teile dann letzten Endes beim Handel an. Und vielleicht nochmal so, gerade dazu, dieser besagte Lagerauftrag oder Lager-Einkauf, den der Handel dann macht, der kommt beispielsweise auch in einem Zeitraum von bis, also kann dann in der letzten Dezemberwoche, kann aber auch erst in der dritten Januarwoche kommen, so wenn alle Teile zusammen sind. Und dann ist es natürlich auch nicht mit irgendeinem kleinen Dienstleisterauto, sondern dann kommt halt ein ganzer LKW, alles Palettenware, um das halt alles möglichst günstig und zentral zu liefern. Ja.
Aber wie Lukas schon sagt, also trotzdem kommen ja die Verschleißteile zum Beispiel, werden ja fast alle in Alpen gefertigt und werden dann, weil du hast ja die Werksführung schon mal gemacht, Carina, wir haben ja dieses, ja, wenn man bei uns dann runterkommt von der Lackieranlage sozusagen, dann kommt man ja in unseren, ja, Shuttle-Lager sozusagen, wo dann die Teile zwischengeparkt werden, die danach auf den LKW gehen und von da aus dann zu unserem Dienstleister gebracht werden, beziehungsweise die Teile, die wir im Werk dann brauchen, die teilweise, was natürlich nicht der Fall sein sollte, werden dann vom Dienstleister wieder zurückgebracht nach Alpen und werden dann im Werk verbraucht. Das ist genau dieser Platz da, ich weiß nicht, ob du das noch vor Augen hast, wo immer die zwei LKWs da stehen, die dann beladen werden, entladen werden. Ja, und so ist eigentlich der Flow dann, ich glaube, zweimal am Tag fahren die Lukas ja, hin und her, sodass wir dann immer Teile dann da hinbringen zum Lager und nach Gelsenkirchen und auch Teile wieder zurückholen.
Und genau, und da ist halt auch immer ein wichtiger Punkt, was ja, gibt immer so Mythen. Ja, der erste Satz Verschleißteile hat viel länger gehalten wie der zweite, den ich dann beim Handel gekauft habe. Das ist kompletter Quatsch, wenn man so schön sagt. Denn bei uns ein Verschleißteil, wenn es durch die Härterei oder in die Lackierung geht, weiß nicht, wo der weitere Weg hingeht. Es kann sein, wenn wir so eine Charge von 1000 Scharspitzen produzieren, dann keine Scharspitze weiß, ob sie am nächsten Tag am Neuteil montiert wird oder zwei Tage später in Afrika dann auf einen als ET-Teil verbaut wird. Ja, und das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, warum wir auch so eine Werksrundführung beispielsweise haben, so einen Schulungstag machen, damit die Kunden, in dem Fall der Händler, unser Kunde ja, dann auch sieht wirklich, wie es denn bei uns abläuft.
Ja. Aber das habe ich ja auch, als wir damals die Werksführung gemacht haben, Carina, das ist vielleicht ein guter Punkt. Gerade der Bereich dann, wo man mal sieht, wir haben dann ja in jeder Kiste, wo Verschleißteile drin sind, daher sind ja immer diese Anhänger dran, also diese, weißt du, was du kennst ja auch, diese Laufkarten, wo dann draufsteht, welche Sachen wurden schon gemacht. Und das ist ja auch für viele Endkunden und besonders dann wahrscheinlich auch für die ET-Kollegen, wenn die mal sehen, wie oft so ein Teil irgendwie nochmal geprüft wird, nochmal gehärtet wird, nochmal irgendwie aufgewertet wird, das ist ja schon immer beeindruckend, das zu sehen und das alles dann, ja, sag ich mal, nach gewissen Qualitätsstandards oder nach hohen Qualitätsstandards, die auch immer wieder kontrolliert werden an den verschiedenen Stationen, ob die Härte jetzt erreicht ist oder ob da noch was nachgearbeitet werden muss, das ist ja auch mal sehr beeindruckend. Deswegen ist die Werksführung natürlich oder sollte natürlich ein elementarer Punkt sein bei so einer Schulung. Also das kann ich eigentlich nur bekräftigen aus meiner Erfahrung auch mit Landwirten oder mit ja, Leuten, die irgendwie vom Fach sind. Da ist das immer sehr beeindruckend zu sehen, wie viel Arbeit doch in so einem in Anführungszeichen einfachen Verschleißer, wie jetzt zum Beispiel in der Scharspitze dann drin steckt, ne?
Absolut. Das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Das war mein größter Aha-Effekt eigentlich während der ganzen Werksführung. Ja, wie viel Arbeit und Know-how da drin steht. Und das ist ja auch das. Das war, glaube ich, auch die meiste Frage in meinem Fragekästchen, so nach dem Motto, wer billig kauft, kauft zweimal, Fragezeichen, ne? Warum sollte man auf Originalteile setzen? Vielleicht, Lukas, kannst du da auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Aber das war, wie gesagt, bei der Werksführung das, wo ich mir direkt schon gedacht habe oder wo man dann als Endverbraucher, sage ich jetzt mal in dem Fall, sieht, warum es vielleicht ein bisschen teurer ist als woanders, ne, wenn man billig kauft.
Ja, genau. Also Verschleißteile ist immer ein wichtiges Thema. Ne? Wir unterscheiden ja in dem Sinne auch zwischen Verschleiß und Ersatzteilen. Ersatzteilen, die kommen meistens nicht aus dem, oder gibt es keinen Nachbau oder so. Das ist halt die klassischen Sachen, die halt irgendwo kaputt gehen. Hm. Verschleißteile, alles, was halt wirklich im Boden dann auch zu wechseln ist. Bei Verschleißteilen gerade kommt immer die Frage, genau wie du es gerade schon nett beschrieben hast, ja, ne, wenn die sind doch viel günstiger oder die halten genauso lang oder sonst irgendwas. Oder guck mal, was die da Material drauf bauen, sind doch viel dicker, ist beim Landwirt immer dick, schwer, ist gut. ist halt immer die Frage, ob das wirklich so stimmt. Was viele Kunden dabei gar nicht bedenken, ist eine kleine Anekdote. Ein Kunde wollte mir das auch nicht glauben, hat dann auf einer Seite Nachbauspitzen beim Flug gemacht und auf die eine Seite die Originalspitzen. Und siehe da, der Flug flügt auf zwei Seiten unterschiedlich, weil Optik und Handhabung ist nicht immer das Gleiche, denn es kommt noch stark darauf an, wie ist wirklich der Winkel. Steht die Spitze sauber im Winkel zum Boden? Steht die gleich wie auf der anderen Seite? Ein ganz interessantes Punkt ist immer dicker. Ja, unsere Schwarzspitze hat eine gewisse Form, die ist aber auch von unseren Konstrukteuren so ausgedacht, damit beispielsweise der Erdfluss auch gleich bleibt. Mache ich die Spitze als Beispiel mal nur 0,5 Zentimeter stärker, verschiebt sich ja der ganze Erdstrom dadurch weiter nach hinten und beispielsweise findet dann der Hauptverschleiß am Flugkörper nicht mehr vorne an der Streichblechkante statt, ja, sondern dann auf einmal mitten am Streifen. So, was ist das Erste am Streifen vorne? Das Schraubenloch. Und siehe da, auf einmal verschleißen die Schrauben schneller. Mhm. Ja, das sind so Kleinigkeiten, wo man dann wirklich dann drauf bedenkt, beziehungsweise auch, wenn ich eine Scharspitze natürlich dicker mache oder vielleicht einfach nur, wir machen es einen Zentimeter länger. Dann darf man aber nie vergessen, das hat eine Hebelwirkung auf Schrauben. Ja, die müssen das auch alle halten. Ja, und auch, ja, wenn so eine Schraube abbricht und auf einmal dann die Scharspitze weg ist, ob es eine Original ist oder eine gebrauchte oder eine Nachbauspitze, ist halt immer schlecht, weil dann stehe ich, dann steht der Flug oder ich fahre mir halt meinen Grundkörper dünn. Und das sind immer genauso Punkte.
Und dann wird's richtig teuer.
Genau, und es gibt auch immer, das sieht man auch nicht immer, wenn man beispielsweise normalerweise beim Verschleißteilen, gerade beim Flug, sind ja meistens Senkkopfschrauben, man sieht also nicht den Härtegrad. Ich bekomme dieselbe Senkkopfschraube auch in Schwarz von anderen Herstellern oder großen Nachlieferanten, dann weiß ich auch nicht den Härtegrad. Ja? Und wenn die mir dann bricht oder krumm geht, dann stehe ich dann beim nächsten Wechseln da und habe den Ärger, warum es denn dann wirklich geht. Und das sind halt viele Punkte, die man beim Nachbau kaufen beachten soll, beziehungsweise von unserer Seite es natürlich gar nicht erst tun soll, aber dass sich natürlich auch gewisse Verschleißverhalten verändern und das meistens zum Negativen. Und ein ganz großes Thema ist da immer beim Grubber. Beim Flug ist ja nicht so der Druck, aber beim Grubber ist natürlich ein hoher Druck da, sag ich mal, über Nachbauteile. Aber auch gerade da, unsere Scharspitzen sind immer so geformt oder gebaut, dass sie natürlich auf die Zugkräfte der Schrauben halten, dass sie zum Passen zum Körper, also den Grundkörper, wo sie draufgeschraubt sind, passen, aber auch, dass sie einen gewissen Schutz für das Leitblech haben. Und das sind halt so Themen, die dann beispielsweise beim Nachbau nicht gemacht werden.
Ne? Ich hatte das vielleicht auch mal noch als kleine Ergänzung damals in der Ausbildung. Da haben wir auch, hat mein Chef auch gesagt, ja, wir kaufen jetzt mal Nachbauteile. Und was mich dann als Azubi, musste ich dann natürlich die Schare da wechseln. Und dann haben die noch nicht mal die Löcher gefluchtet. Weißt du, du hast dann, hast dann die alten Schare runtergemacht. Da musstest du schon mit Hammer und Meißel da alles rauskloppen, weil das alles irgendwie nicht so richtig gepasst hat. Und einer, der mit dem Hammer reingehauen hatte. Und dann hast du nachher die neuen Schare dann vom Nachbau auch dann halt mit dem Hammer da durch die Löcher gehauen, damit du die irgendwie da reinkriegst, weil das halt alles auch nicht so richtig passgenau übereinstimmt. Ne? Man hat dann, weil die Teile vielleicht doch nicht hundertprozentig dann dazu passen zu dem Scharfuß, den man da jetzt hat oder wie auch immer. Und das ist dann schon, das ist ja eher so ein Komfortthema. Ich meine, irgendwie kriegt man die Schrauben rein, aber wie du schon sagst, Lukas, ne, hat natürlich auch alles wieder Auswirkungen auf die Kräfte, die dann wieder auf die Schrauben wirken. Wenn man da jetzt schon mit einem Hammer da alles da mit Gewalt da reinmachen muss, das macht erstmal keinen Spaß. Und das hat halt Auswirkungen auch auf alles andere nachher. Ne? Das vielleicht nochmal so kleine Ergänzung aus meiner Lehrlingserfahrung oder ja.
Hast ja was gelernt.
Ja, genau, immer Originalteile kaufen.
Ja. Nein, aber ein tolles Beispiel ist beispielsweise immer beim Flug oder beim Grube auch, wenn man die Scharspitzen dann dran schraubt. Heutzutage hat jeder einen Akkuschlag oder einen Luftdruckschrauber da und ja, wie lange werden die festgezogen, bis der anfängt stark zu rattern. dass aber ja so eine Schraube dann einfach viel mehr auf Zug belastet ist und dann, ich sag mal, durch den langen Hebel von so einer Scharspitze zum Schraubenloch dann natürlich auch schneller abbricht, vergessen viele. Ne? Also heißt beispielsweise so eine normale Schraube am Grubber, die bekommt 80 Newton für die Scharspitze. Das wissen viele nicht. Das ist dann aber auch so ein Thema, was wir halt in den Ersatzteilschulungen erzählen. Hier, guck mal, da gibt's Tabellen, steht sogar mit im Ersatzteilkatalog mit drin, dass sie nicht so hart angezogen werden müssen. Aber man kennt ja auch die Landwirte, nichts geht schneller als, ne, mal eben schön mit Makita ritz, alles festgeschraubt.
Wobei mir ehrlich gesagt, also zur Verteidigung der Landwirte vielleicht, also ich teile das ja auch immer sehr gerne, aber das hat mir auch noch nie einer gesagt, ne? Also muss ich dann auch mal dazu sagen, weil das war auch gerade die Frage, die ich mir gestellt habe. Wer berät mich? Also ne, ich gehe zum Händler und sag vielleicht hier, ich brauche die Schrauben und die Schare und keine Ahnung was, aber wie kommt das zustande, dass er mir dann sagt, ja hier, aber denk dran, die Schraube braucht nur das und das, ne? Also hat mir noch nie jemand gesagt.
Genau, und das ist auch mal so ein Thema, wie soll man sagen, Kommunikation. Also grundsätzlich fast alle Händler sollten eigentlich das wissen. Wir haben ja unser Lemken-Informationsportal Leonis, wo jeder sich seine Sachen runterladen kann, beziehungsweise die kriegen auch immer jährlich Informationen. Dann werden die Informationen rundgeschickt, teilweise kommen sie dann unten, jetzt sind wir wieder bei dem bekannten Wort, beim Thekenpersonal vielleicht gar nicht an, denn sind Kleinigkeiten, die aber dann halt viel, viel ausmachen, ne? Wenn so eine Schraube doch zu hart angezogen ist. Ich meine, jeder hat es ja schon mal gemerkt, ne, beim Autoreifen wechseln, wenn man die wirklich nur mit ihren 119 Newton anzieht, die Standardschrauben, oder mein Vater, die mit dem Radkreuz festgezogen hat. Ne? Beim Losmachen kommt das dann negativ zum Vorschein, ja. Mhm. Und das sind halt so Kleinigkeiten, wo wir dann halt auch sagen, hier, oder das wieder ein Punkt ist für Schulung. Und jetzt firmenunabhängig davon sieht man halt immer wieder, dass der Verkäufer fährt 3-4 Mal im Jahr zu irgendeiner Tagung oder so und das Ersatzteilpersonal soll möglichst da bleiben und immer anwesend sein. Aber das ist halt auch ganz wichtig, denn auch jeder Landmaschinenhändler macht, ich würde fast sagen, ein Viertel seines Umsatzes dann doch über das Ersatzteil, beziehungsweise ob es Filter sind, ob es bei uns Verschleißteile sind, egal was, aber da wird ja auch Geld mit verdienen und die Leute sollten meiner Meinung nach, und das ist auch unsere Lemken-Philosophie, viel mehr auch dann fit gemacht werden. Wie für so Kleinigkeiten, ne? Wie viel Drehmoment bekommt so eine Schraube? Wo finde ich das, ne?
Absolut, ja. Ja, gerade für die in Anführungszeichen Kleinigkeiten. Mir hat da auch zum Beispiel jemand geschrieben, woher er weiß, welches Leitblech für ihn die richtige Wahl ist und worauf man da achtet, wovon, ne, wovon abhängig ist und so. Und das sind so Sachen, ich weiß jetzt auch nicht, das stellt man sich dann auch so, also in der Praxis gehst du zum Ersatzteillager und sprichst mit denen an der Theke ja eigentlich, ne? Du gehst ja gerade bei so Verschleißteilen oder Ersatzteilen ja nicht unbedingt jetzt zu deinem Verkäufer hin, bei dem du vielleicht eine neue Maschine kaufen willst, ne? So, und das ist halt auch das ist ja eigentlich das größte Bindeglied, würde ich jetzt mal behaupten, zumindest in den Geschäften zwischen Landwirt und Know-how.
Ja, genau, das ist eigentlich vom Prinzip der Servicetechniker und der Ersatzteilmensch. die sind ja nach dem Verkauf die, die den meisten Kontakt dann wieder zum, ja, zum Kunden haben. Und genau, Thema Leitblech, auch das, ne, ist natürlich immer eine Philosophiefrage. Oft ist es halt so, ja, welches Leitblech nehme ich denn? Ja, die haben wir hier, dann nimm die mal mit. Ne?
Genau.
Dann aber theoretisch zu der Spitze, weil es ja gar nicht so da ist, dann wirklich das Falsche sein. Und das sind auch immer so Kleinigkeiten beispielsweise. Oft ist ja auch, ein Kunde kommt an die Theke, sage ich immer, ich brauche für meinen Grober neue Schare. Ja, welchen hast du denn? Ja, hier, Lemken, gerade, wie der da draußen steht. Genau. Genau, ist schon mal gut. Also Farbe, Fabrikat und vielleicht Typ schon erkannt. Und da ist auch immer so eine gewisse Sache beim Händler. Also bei jedem Gerät, bei Lemken ist eine sogenannte Gerätekarte mit bei. Da steht jedes Verschleißteil genau drauf. Heißt also, wenn ich als Landwirt die Dokumente nicht ganz wegschmeiße, sondern die irgendwo dann aufbehalte oder halt auch dann ist der Handel wieder gefragt, wenn die eine saubere Kartei haben, wozu beispielsweise Kunde Carina Dünchen dann der und der Flug da steht, dann ist es nur ein Klick und der hat das ganze Portal, dann muss ich nur anrufen und sagen, ich brauche Spitzen, ich brauche dritte Leitbleche, ich brauche Düngerleger auf Schäler, alles klar. Ein Klick braucht er nur kopieren, einfügen und kann die Teile bestellen. Also das kann auch einfach sein. Jetzt muss ich aber auch fairerweise, ich habe es natürlich, kann ich immer aus Lemken-Sicht, mit der Lemken-blauen Brille das schön sagen. Der Mensch hinter der Ersatzteiltheke hat aber nicht nur unser Produkt. Ne? Dann kommt zwei Minuten später, einer braucht einen O-Ring für seinen Hochdruckreiniger. Dann kommt samstags mittags der für seinen Rasenmäher noch eine neue Klinge braucht. Ne? Ja. Muss halt alles wissen. Und da ist natürlich dann immer ein gewisser, ja, wo fängt man an, wo hört man auf? Und das merkt man halt auch immer bei den Schulungen ganz, ganz extrem oder auch egal wobei. Alles, was hinten dran hängt, ist meistens nicht so im Fokus. Ne? Also das, was Räder hat und die meistens noch unterschiedlich groß, da ist immer im Fokus. Ob es grüne Felgen sind, ach, gelbe Felgen, rote Felgen, egal was. Und was danach kommt, ist ja nur das Anbau oder nur das Beiwerk. Und das ist halt, was wir halt versuchen auch immer zu vermitteln. Leute, gerade im Bereich Bodenbearbeitung, da ist auch ein ganz interessantes Geschäft mit Verschleißteilen beziehungsweise mit Ersatzteilen. Und bitte haltet euch da fit.
Und das meine ich ja auch von Firma Lemken. Wir kennen natürlich unsere Produkte, ja, ich sag mal, in- und auswendig, besonders du, Lukas, der sich ja tagtäglich damit bis ins kleinste Detail auch mit den Service-Schulungen beschäftigt. Aber da muss man sich immer vor Augen führen, das ist ja so ein Verkäufer, der jetzt beim Händler ist und der verkauft seine Schleppermarke. Wie du schon sagst, der verkauft Rasenmäher, Kettensägen, Hochdruckreiniger. Und da finde ich jetzt trotzdem immer noch bewundernswert, dass man da als Landwirt hinkommen kann, sag ich mal, in den meisten Fällen mit seinem Verschleißteil und sagt dann, oder mit, auch egal womit. Und irgendwie muss er sich ja zu helfen wissen. Die müssen natürlich ein unglaublich breites Wissen haben, um da irgendwie auch gut helfen zu können. Und deswegen sind ja diese Schulungen nochmal wichtiger, um da zu helfen, das richtige Tool an die Hand zu geben. Und es ist ja auch so, dass wir, du hast ja schon gesagt, wir haben ja Agro-Parts und da kann man sich ja dann auch Zeichnungen von Geräten, ich glaube sogar fast von allen Geräten, ab einem gewissen Baujahr kann man sich da ja auch technische Zeichnungen angucken, sich die Sachen da mit dem Landwirt vielleicht auch zusammen angucken, wenn er seinen Verschleißteil jetzt gerade nicht dabei hat oder wenn er jetzt nicht einen Verschleißteil braucht, sondern einen Ersatzteil, um dann zu gucken, brauche ich jetzt wirklich alle Teile aus diesem Paket? Da diese Teile behandelt ihr ja auch in der Schulung, oder? Also um den Leuten dann zu zeigen, welche Tools haben die oder welche Hilfsmittel haben die. Natürlich haben die einmal die Gerätekarte für Verschleißteile, aber auch um zu gucken, wie kann ich jetzt welche Teile zusammenstellen, um dem Landwirt da bei einem Problem oder bei einem Schaden dann zu helfen, oder?
Genau. Und was viele draußen gar nicht wissen, Agroparts kann jeder gerne mal draufklicken, ist ja auch für den Händler, für den Kunden, für den Endkunden auch zugänglich. Man sieht natürlich dann keine Preise. Klar, aber man sieht halt die Teile, man kann sich selber Teile nur mal raussuchen oder vielleicht auch selber gucken, gibt es da was anderes? Ja, als Beispiel, wenn ich beim Karat reingucke, dann sehe ich wieder auf das Thema Leitblech, wie viel gibt es überhaupt? Ja, weil es gibt lediglich drei verschiedene Leitbleche, also so viel Auswahl ist gar nicht vorhanden. Genau, und das ist halt ein ganz wichtiges Tool, da halt einfach wirklich dann, und das ist halt ein wichtiger Punkt. Und auch viele Landwirte sind ja heutzutage so, natürlich, die schauen, vorab schon gehen dann nur noch zum Händler hin und bringen vielleicht eine Liste mit. Das ist natürlich für den Händler das Schönste. Ja. Aber man darf auch nicht vergessen, man muss auch immer einen Schritt weiter denken und dann auch beratend zur Seite stehen und sagen, ja, beim letzten haben wir auch das und das noch mitverkauft. Ne? Beziehungsweise, oder da mal schlechte Erfahrungen mit, pass auf, schön, dass du die rausgesucht hast, aber wir haben nicht ohne Grund nur die anderen Spitzen auf Lager liegen, weil wir da hier in unserer Region Ärger mit hatten. Und das ist halt dann das, was den Service ausmacht und wo dann ich als Kunde natürlich letzten Endes auch sage, jo, da fahre ich wieder hin. Ne?
Ja, und das ist ja, wie du schon sagst, ein Thema der Beratung. Da, ich glaube, da kamen ja auch relativ viele Fragen zu, Carina. Beratung jetzt gerade, was das Thema angeht, Standard, aufgepanzert oder Hartmetall-Scharspitzen. Das ist ja genau, auch mal ein Thema, was du auch schon öfters mal auch im Podcast angeschnitten hast.
Ja.
Vielleicht kannst du da ja nochmal was zu erzählen oder erstmal grundsätzlich erklären, Lukas, für die Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht wissen, was ich damit jetzt gerade meine, dass du erklärst, was ist denn jetzt genau der Unterschied?
Genau, also ich sag mal, im Verschleißteilbereich haben wir eigentlich drei Arten Verschleißteile, sprich also ein Standard gehärteter Stahl, klar. Dann gibt es die sogenannte Aufpanzerung, bedeutet also, es wird ein Hartmetall vom Grundgedanken her unten drauf aufgeschweißt. Danach wird aber das ganze Bauteil auch nochmal angelassen. Anlassen bedeutet nochmal der Grundkörper leicht erwärmt, damit er halt nicht spröde und brüchig wird. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den vergessen manche Landwirte, ja, dann kommt der Wald- und Wiesenverkäufer von irgendwelchen Ersatzteilen vorbei oder und verkauft einem eine Rolle Aufschweißdraht. Das ist mal der Klassiker. Was wird dann gemacht? Dann wird erstmal die Scharspitze dick aufgepanzert, das heißt also mit dickem Schweißdraht aufgepanzert. Aber dass natürlich das Grundmaterial darunter dadurch auch verändert wird, ist den wenigsten bewusst. Und das sind halt wieder so Punkte, die dann halt, ja, wie man dann beim Werksrundgang oder bei uns sehen kann, Schritt für Schritt wieder dann geändert werden. Ein ganz wichtiger Punkt, Aufpanzerung. Der eine oder andere hat mit Sicherheit schon mal bei uns eine Spitze gesehen, heißt aufgepanzert. Wir nennen es Aufpanzerung, aber eigentlich ist es von unten gepanzert. Warum? Von unten heißt also, wir wollen immer, damit der Flug, der Grubber leichtzügig bleibt, ja, und der Erdfluss möglichst homogen übers Schar gleitet, weil das macht eine Leichtzügigkeit und auch ein Nicht-Kleben aus, werden die Bauteile immer von unten aufgeschweißt. Denn
aber zur Erklärung, weil ich eben von unten heißt, quasi von der erdabgewandten Seite dann bei, ja, zum Beispiel beim Flug, ne? Also das heißt von unten aufgeschweißt.
Genau, ja. Die Seite, die möglichst lang blau bleibt.
Ja.
Jetzt sieht man auch mal teilweise Nachbauspitzen, die machen es dann einfach von oben dick drauf. Und da ist genau der Unterschied dann, wo fängt schon an, wo ist der Unterschied zwischen Original und Nachbau. Dann gibt es die dritte Stufe, also wir hatten jetzt normalen gehärteten Stahl, gehärteten Stahl aufgepanzert. Und dann halt jetzt, was in den letzten Jahren immer mehr kommt, sind die sogenannten Hartmetallspitzen oder halt Verschleißteile. Hartmetall ist ja dann ein sogenannter Wolfram-Karbid-Stahl, der so verhärtet und verdichtet ist, dass er halt eine extrem hohe Verschleißfestigkeit hat und dadurch extrem lange hält. Dadurch, dass sie natürlich extrem lange hält, muss das Bauteil dementsprechend dicker werden, weil jetzt der Längenverschleiß durch diesen harten Werkstoff da nahezu null ist, ja, aber natürlich der dicken Verschleiß, also heißt die Materialstärke dann dementsprechend trotzdem wieder abnimmt, weil der Erde drüber fließt, sind die Bauteile wesentlich dicker. Aber wir haben beispielsweise dadurch eine fast fünffache Standzeit, ja, zu einer normalen Spitze und immer noch eine dreifach längere Standzeit zu einer aufgepanzerten Spitze. Und da ist dann halt einfach wirklich ein Punkt, wo sich dann drüber ausmacht, ob man auf Hartmetall geht.
Da habe ich direkt mal gerade noch eine Frage zu, weil das hat mich nämlich auch jemand im Fragekästchen gefragt. Auf steinigen Böden, ob das da was ausmacht, wenn man aufgepanzerte Schare hat, dass das dann abplatzen kann. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, kann das ja nicht passieren, weil es ja eben nicht im Fluss ist, sondern von unten, von der Seite, die blau bleibt. Habe ich jetzt richtig verstanden, ne?
Nee. beim Hartmetall ist es genau andersrum. Das Hartmetall kommt auf der erdzugewandten Seite hin.
Nee, bei Aufpanzerung hat er mich ja gefragt.
Bei Aufpanzerung ist es so. Aber Aufpanzerung, ich glaube, die Frage bei Abplatzen ist eher auf das Hartmetall bezogen. Warum? Beim Hartmetall ist es so, dass es ja vom Prinzip verschiedene kleine Plättchen sind, 2-3 Zentimeter breit und nicht eine große Fläche, die aufgeklebt oder aufgelötet wird. Das ist ja auch ein ganz anderes Verfahren, weil wir müssen jetzt zwei Werkstoffe miteinander verbinden. Mhm. Ja, und es ist nicht wie zu Hause mal eben, ne, 0,8er Draht und viel Ampere und das hält schon, sondern das ist ein ganz interessantes Verfahren, heißt der Grundkörper wird erhitzt und dann mit einem Lot werden die Hartmetallplättchen dann auf das eigentliche Bauteil gelötet. Heißt aber natürlich, wenn ich Steine habe, und dann ist immer die Frage, was sind Steine? Ne? Also hier am Niederrhein, bei uns, wir reden von Kies, also Steine, die sind, sag ich mal, wenn mal einer eine Faust groß ist, dann ist es schon ein großer Stein. Ja? Es gibt aber natürlich in den Gebirgslagen oder da wo halt Niederauen sind, halt auch wirklich halt Steine, Findlinge, wo dann auch Überlastelemente und Co. wirklich richtig auslösen. Und da ist natürlich immer die Frage, klar, wenn der Druck zu groß wird, dann kann auch mal so ein Hartmetallplättchen abgehen. Das ist einfach so, das ist physikalisch auch nicht veränderbar. Das sind auch, ist auch bei allen Herstellern gleich. Und dann ist natürlich der eigentliche Körper, also heißt der das Char, natürlich der normalen, dem normalen Verschleiß ausgesetzt. Grundsätzlich arbeiten wir aber bei unseren Hartmetall-Char mit sogenannten Winkelhartmetall. Bedeutet also, es ist nicht nur einfach oben drauf gelöst, sondern umschließt den Körper vom Prinzip, wenn man sich seine Hand einmal knickt und zieht die so gegen die Tischkante, das kann man ganz gut erklären. Heißt, die Finger sind unter der Tischkante, das ist das Winkelhartmetall und dann der Arm und die ist dann die eigentliche Verschleißseite. Und dadurch hat man halt dann einen möglichst gewährleisteten Schutz für diese Spitze. Und wir machen das dann halt auch immer an dem tiefsten Punkt, also dann an der eigentlichen Scharspitze. Beim Flügel beispielsweise geht man hin auf normale Plättchen. Mhm. Ja. Aber grundsätzlich ja, wenn zu viele Steine da sind, ja, das ist aber auch aus der Erfahrung, kann das passieren. Das kann sich auch keiner von freisprechen. Ja, aber grundsätzlich ist das also ist nicht der Fall, dass man sagt, das ist die Regel.
Und dann vielleicht nochmal zur Erklärung. Lukas hat ja gerade schon die Standzeiterhöhung dann angesprochen, eine 3- bzw. 5-fach höhere Standzeit. Und das ist besonders dann, merkt man immer auf Messen und so ein Thema oder auf Feldtagen, wenn man jetzt wirklich Betriebe hat, die wirklich unglaublich große Flächenleistung mit ihren Maschinen realisieren und dann wirklich auch knapp mit der Zeit sind, dass die dann natürlich das Geld, weil so ein Hartmetallverschleißteil kostet auch erstmal mehr Geld, aber das macht sich dann dadurch, bezahlt erstmal durch die höhere Standzeit und da muss man auch immer noch rechnen, wenn man jetzt, sag ich mal, so ein 5-Meter-Grubber hat und wechselt da jetzt während der Saison die Verschleißteile, dann kostet das natürlich auch eine gewisse Arbeitskraft, die gebunden ist dann gerade. Und das wird halt um ein Vielfaches reduziert, weil man halt nicht so oft wie mit Standardscharen beispielsweise dann die Verschleißteile wechseln muss. Und das ist auch noch ein weiterer Vorteil dann neben der höheren Standzeit, neben der gleichbleibenden Arbeitsqualität. Lukas hat das ja schon gesagt, wir haben halt keinen Längenverschleiß mehr. Also die Maschine arbeitet wirklich über die komplette Standzeit. Das ist so wirklich interessant, wer das vielleicht mal bei uns auf dem Messestand gesehen hat. Wir haben da so, so Vergleiche. Das haben wir jetzt auch auf Social Media Kanälen mal gespielt, wie der Unterschied eigentlich ist, wenn man jetzt mal so ein Verschleißteil hat, was irgendwie ein paar hundert Hektar gemacht hat. Bei einem Grubber und so, da wird das Verschleißteil ein bisschen dünner, aber das bleibt immer gleich, fast nahezu gleich lang. Also da natürlich gehen da auch ein paar Millimeter in der Länge weg, aber das ist halt, man hat wirklich über die gesamte Verschleißteildauer oder Standzeit hat man die gleichbleibende Arbeitsqualität. Sonst kennt man das ja, wenn man jetzt ein Teil hat und man hat einen Grubber und man stellt den Anfang der Saison auf seine 25 Zentimeter ein und dann irgendwann am Ende der Saison wird der Teil immer kürzer und da muss man den Grubber immer tiefer stellen. Der Durchgang geht da natürlich verloren. Bei einem Grubber jetzt nicht ganz so entscheidend. Vielleicht kannst du gleich nochmal die Vorteile bei einer Kreiselecke, wo wir jetzt ja auch Hartmetallverschleißteile haben, Lukas, da kannst du vielleicht jetzt auch nochmal kurz sagen, weil das ist natürlich da auch noch ein besonderes Thema, gerade beim Thema Kreiseleggen und Hartmetallverschleißteile.
Also ganz klar, wir haben beispielsweise mal einen ganz interessanten Test durchgeführt. Und zwar haben wir einmal einen Grubber genommen, einen 5 Meter Grubber. Da sind bei uns 18 Schare dran. Haben die beiden Schare, die genau hinterm Rad laufen, aus der Bewertung rausgelassen und dann dementsprechend halt den Grubber halb und halb bestückt. Bedeutet halb mit Hartmetall, halb mit gepanzerten Scharen. So kann also keiner sagen, ja, unterschiedliche Bedingungen, unterschiedliche Geschwindigkeiten. Nein, wirklich exakt gleiche Bedingungen. Und die Schare auch immer nochmal von links nach rechts an dem Grubber getauscht, also dass sie wirklich rotiert sind. Bedeutet also dann, die jeweils 8 Testschare sind immer auf dem Grubber wieder rotiert. Also auch mal von den Seiten links nach rechts und nach hinten. Ende von dem Gedanken war halt, also wir haben dann vom Prinzip, der Grubber hat 18 Schare, nach 700 Hektar mussten wir dann die Schare bei dem, oder die nur gepanzerten 5-mal tauschen, ja. Bei den Leitblechen 2-mal und beim Hartmetall halt alles beides nur 1-mal. Zum Vergleich, im Kauf kostet beispielsweise die einfache P-Spitze, kostete gut um die 40 Euro, ja, und dann die Hartmetallspitze um die 110 Euro. Boah, sagt man im ersten Moment, jo, das ist auch viel Geld. Das Ganze aufgedröselt mit Schrauben, mit Arbeitszeit dann auch irgendwo mit 18 Euro gerechnet, also jetzt nicht die EDA-Kosten, Papa ist ja EDA und schraubt umsonst, ja, aber auch nicht den angestellten Meister genommen. Ende vom Lied, und das ist eigentlich das Interessante, auf den 700 Hektar haben wir dann Verschleißteilkosten beim Hartmetall, und das muss man sich wirklich mal zergehen lassen, von 3,80 Euro pro Hektar, beim Hartmetall und 8 Euro bei den Gepanzerten. Also das Doppelte. Ja, also heißt, ne, Carina hat es eben so schön schon mal gesagt, wer günstig kauft, kauft zweimal. Das sind beides Originalteile, aber man sieht halt einfach, was die Hartmetall wirklich kann. Ja, mhm. Und das ist dann halt wirklich dann in Geld zu sehen. Und das sind halt auch so Punkte, die wissen viele Händler nicht, beziehungsweise machen sich keine Gedanken. Ja, eine normale Schitzsparspitze, ich verkaufe lieber dreimal die eine Scharspitze. Aber für mich als Kunde, ich will ja beraten werden. Und was ist letzten Endes dann, warum kaufe ich auch wieder ein Lemken-Produkt, wenn natürlich dann die Verschleißkosten pro Hektar, und das ist das, was am Ende des Jahres zählt, interessant bleiben, dann ist das natürlich der genau richtige Weg. Da sind wir halt mit diesen Verschleißen im Hartmetall super unterwegs.
Aber ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, dass du das jetzt genau so aufgedröselt hast, wie du es getan hast, weil die Frage kam auch bei mir oft, so nach dem Motto, ne, Kosten je Hektar, was das ausmacht. Und ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt, was wir auch schon so oft gesagt haben, Johannes, ne, dieses Betriebswirtschaftliche, ja. Und dieses, wie du so schön gesagt hast, Opa oder Papa ist eh da, der schraubt. Das wird alles da gar nicht mit reingerechnet, ne? Auch die Zeit, die du dann wechseln musst und. Und deswegen finde ich das richtig gut, dass du es gerade so aufgedröselt hast und das auch wirklich mal in Zahlen dann so benannt hast. Also hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, dass es doch so viel Unterschied macht. Überraschend, ja.
Ja, und was ich auch, das hatte ich ja damals schon gesagt, und dieser Posten, der wird bei vielen Landen, ist das ein Kaufgrund oder halt ein Kauf-Nicht-Grund, ne? Wenn man, ja. Weil man muss sich das auch mal überlegen über die gesamte Dauer von so einem Grubber oder Flug, wie viel Euro man da in Verschleißteile investiert, das kann man fast, hält sich fast nachher die Waage, je nachdem, wie lange man den Flug fährt, ne, dann investiert man das gleiche Geld, was man so ungefähr für den Grubber oder Flug bezahlt hat, irgendwie nach ein paar Jahren dann auch in Verschleißteilen, und dann will man natürlich möglichst viel rausholen. Deswegen gebe ich Lukas da absolut recht. Da braucht man auch eine gewisse Beratung, ne? dass man möglichst effizient. Natürlich kann man auch jeden Grubber mit normalen Standardscharen fahren, Aber ob es dann nachher der wirtschaftlich beste Weg gewesen ist, ist halt die Frage. Gerade wenn man dann sowieso knapp Zeit hat, kurze Zeitfenster nutzen muss, und dementsprechend ist das ein wichtiges Thema, was auch, ja, wie ich schon gesagt habe, immer noch wichtiger wird, weil die Betriebe immer effizienter werden wollen, müssen.
Absolut, ja.
Genau, ich sag mal, der kleinere Betrieb, der seinen Grubber 8 Jahre mit einem Scharsatz fahren kann, Die gibt's auch. Ja, die sagen, okay, nee, das brauchen wir nicht. Aber ich sag mal, wirklich da, wo Betriebe, wo ich auch Flächengröße habe, beziehungsweise auch Lektorleistung, das ist natürlich ein interessantes Thema, ein ganz interessantes Thema.
Oder auch eben Böden wie wir. Ich sag ja auch immer, wir haben Böden wie Schmirgelpapier, ne? Also, wir
das
kommen da auch.
Der Satz der Leute sehr gern hören, weil das ist gut für uns.
Das denke ich mir. Nee, da macht das ja auch Sinn, ne? Also ich meine, ist ja nicht nur die Größe des Betriebes oder so, sondern eben auch ja gerade mein Boden, was der auch hergibt.
Ja. Das ist übrigens auch immer die Standard, wenn wir diese Verschleißteile da auf der Messe haben, dann haben wir da auch Hektarzahlen dabei, und dann ist immer die Standardaussage von den Landwirten: Ja, kommt erstmal auf meine Böden, dann sehen die Verschleiße schon wieder ganz anders aus. Ne? Weil jeder hat natürlich den verschleißträchtigsten Boden.
Natürlich.
Genau.
Ein ganz interessantes Thema ist auch noch, wenn wir mal so ein bisschen wieder zurückkommen, Schleißteil, Nachbau, Original. Wir hatten ein ganz schönes Beispiel, uns hat ein Kunde Hartmetall-Zinken von seiner Zirkon zugeschickt, wo oben die Schnellwechselhaken abgebrochen sind. Ja, erstmal das Geschrei groß hier, ein Original Lemken Zinken mit Original Lemken Nummer, ist auch unser Logo drin. Ja, der Zinken ist auch bei uns produziert worden, aber unsere Kennung drin. Alles 100% richtig, nur leider bietet Lemken für diesen Typ Kreiselecke gar keine Hartmetall-Zinken an. Heißt also, die sind irgendwo fremd mit Hartmetall beschickt worden. Ja, das ganze System, die Aufnahme und alles, der Zirkon 10, aber gar nicht dafür ausgelegt. Heißt also, das ist auch mal wieder ein Thema, ne? Schnell irgendwo beim Nachbau beziehungsweise hinten rum. Aber es sind auch immer diese kleinen konstruktiven Dinge, die dann auch dazu passen. Nicht ohne Grund ist in der neuen Baureihe, also jetzt Zirkon 12, die aktuell ist, der Schnellwechsel alles wesentlich dicker und stabiler, damit die halt auch für den Hartmetallzinken ausgelegt sind. Und das sind halt auch mal wieder so Punkte, die man den Kunden dann ganz interessant bei einer Ersatzteilschulung hinlegt und sagt, ja, was ist an dem Zinken falsch? Ja, der ist abgebrochen, das ist korrekt. Aber der ist ja gar nicht von uns, ne? Oder beziehungsweise, das sind immer so Punkte, wo dann auch, ne, wir geben auf unsere Ersatzteile, da haben wir ein Garantieversprechen drauf. Heißt also, auch wenn da was passiert, ist auch immer noch gewissermaßen Kulanz. Klar, wenn jetzt einer seinen Grubber mit Schwung auf dem Teerweg absetzt und die Scharspitzen abbrechen, dann hört die Kulanz auch und die Garantie auch auf. Aber grundsätzlich, wenn irgendwas dann passiert, da sind wir schon immer auch auf der Seite des Kundens, weil ja, ein verärgerter Kunden, keiner was von. Gerade bei Kreiselengzinken ist das immer ein Thema, da kommt auch mal die Frage, ja, Kreiselengzinken, wenn man mal ehrlich zueinander ist und wiegt vorher und nachher, wie viel schmeiße ich wirklich weg, weil ja vom Prinzip kein Durchgang mehr vorhanden ist, ist da ein Riesenthema mit dem Hartmetallbereich. Und auch da haben wir einen schönen Test gemacht, auch im Betrieb, 300 oder 500 Hektar hat die Kreiselenge gemacht. Nach 300 Hektar musste der normale Zinken runter und nach 500 Hektar hatte beispielsweise 550 Hektar hatte der Hartmetallzinken erst 1 Zentimeter Längenverschleiß. Also ist er erst 1 Zentimeter kürzer geworden. Bedeutet also, der Kunde konnte die ganze Saison durchgängig mit derselben Arbeitstiefe fahren. Also egal, welcher Fahrer drauf sitzt, keiner braucht drauf schauen und hat halt auch, wenn die Schare kürzer werden, immer noch genug Durchgang. Und das ist genau der Punkt. Letztes Jahr hatten wir auf einmal einen nassen Herbst, als die Kreiselängen mussten ganz anders arbeiten wie sonst. Normalerweise wäre ich den Satz Zinken noch ein Jahr gefahren. Ja, dann ist aber der Durchgang nicht mehr da. Und auch da ein halt Riesenthema, um auf Hartmetall zu kommen, weil wir einfach diesen Längenverschleiß da nicht haben und das dann halt gerade im Kreiselängenbereich wirklich ein Riesenthema ist.
Ja, vielleicht kannst du nochmal viel zu erklären, wofür ist denn der Durchgang bei einer Kreissäge, wofür der denn genau wichtig ist. Also natürlich, jeder weiß, wenn die Getriebewanne dann irgendwann auf dem Boden schleift, dann sollte man die Kreissägen zum wechseln. Aber was ist denn der Vorteil, wenn die höher noch sind, Lukas?
Ja, Durchgang ist natürlich klar. Einerseits, umso tiefer ich arbeite mit der Kreissäge, desto mehr verändert sich auch das Verhältnis Kreissäge zu Walze. Heißt also, die Erde kommt noch anders zur Walze. Was viele vergessen, die Gelenkwelle hängt permanent zu tief. Heißt also auch, Beugungswinkel, Kreiselegge, Verschleiß da, also eine Zapfwelle findet mehr statt und einfach der Durchgang, wie Johannes gerade schon gesagt hat, heißt also Durchgang, der Erdfluss durch die Kreiselegge wird schlechter, weil einfach weniger Platz zwischen Zinkenunterspitze und Rotor ist, um unsere gewünschte Arbeitstiefe zu halten. Normalerweise sagt man ja irgendwo doppelte Sättiefe, ist so eine gute Kreiseleggentiefe. Das sind alles so Themen, die dadurch dann halt, ja, oftmals dann, ja, komm, fürs Frühjahr lassen wir die noch drauf, da müssen wir ja nur oben drüber flachkreiseln. Ja? Und dann ist der Vorgänger nicht sauber geflügt oder egal was, die Vorbearbeitung war nicht sauber und dann steht man da und dann sind wir auch genau wieder auf dem Punkt, dann muss ich schnell Teile haben und dann ist es natürlich super, wenn der Handel dann vorrätig hat, weil dann fahre ich hin, fahre mit den Teilen nach Hause und bin vom Prinzip wieder am Arbeiten.
Aber wie ist das denn bei euch, Carina? Habt ihr denn gewisse Verschleißteile dann auch bei euch zu Hause mal liegen oder seid ihr auch eher so die Fraktion, die dann, wenn es brennt, schnell losfahren muss? Oder sag ich mal, wenn ihr jetzt einen Zinken verliert oder wie auch immer, einer ist verschlissen oder abgebrochen, weil ihr gegen Findlinge fahren seid oder wie auch also immer, dann habt ihr was liegen oder wie sieht das bei euch aus, die Logistik?
Die normalen Verschleißteile oder Ersatzteile, die haben wir auf jeden Fall bei uns zu Hause liegen. Ne? Da machen wir auch immer so eine kleine Inventur, haben quasi so diese Palettenkisten, die man so schön kennt. Ja. Einmal für Flug, einmal für Grubber, einmal für Sämaschine und Co., was man halt so, dass man sich halt eben schnell helfen kann, weil es ist halt immer super ärgerlich, wenn irgendwas passiert und dann stehst du halt da. Ne? Ich meine, natürlich kann es aber dann auch schon mal zu Fällen kommen. Da brauchst du jetzt dann, ich weiß gar nicht mehr, letztes Jahr ist an unserem Flug auch irgendwas, diese Verbindung, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, vom Körper, da sind doch so wie so Spannschrauben so lange hinten dran. Wisst ihr, was ich meine?
Hinter den Streifen, die Querverschleiß.
Genau. Sowas habe ich jetzt zu Hause auch nicht liegen. Ja. Ne? Da haben wir aber Gott sei Dank ja auch hier wirklich zwei Lemken-Händler in der Nähe und Gott sei Dank ist es meistens so, wenn der eine es nicht liegen hat, hat es vielleicht der andere aber dann da und dann konnten wir uns dann da auch wieder schnell helfen, weil ja klar, ne, so Sonderteile, die jetzt nicht unbedingt kaputt gehen, die hat man, also wir jedenfalls nicht, jetzt nicht da liegen, aber ich denke so organisiert sollte man als Landwirt schon so ein bisschen sein, dass man einen Blick dafür hat, ne, brauche ich jetzt da noch Spitzen oder nicht und ja, das machen wir schon so.
Genau, die breite Masse, glaube ich, ist da genauso wie ihr aufgestellt und das ist auch der richtige Weg. Aber der Handel muss halt auch da liegen haben. Und ist auch ganz einfach so, alles, was ich schnell brauche, das ist genau wie ein Notkauf, ist immer teurer, als wenn ich vernünftig darüber plane. Ne? Und das muss in der Landwirtschaft einfach auch ein bisschen gelebt werden. Das ist nicht, oh, wir haben Frühjahr, dann fahren wir mal schnell. Denn ne, auch der Händler kann am besten oder euch am besten entgegenkommen, wenn ihr natürlich früh genug seinen Bestand auffüllen kann. Das ist immer so ein gewisses Miteinander. Manche Händler leben das auch und machen extra Aktionen, sag ich mal, ab Oktober. Hey, so, und dann geben wir einen gewissen Prozentsatz. Ja, Für alle, die vorkaufen, irgendwann im Januar kommen dann die Teile. Ne? Mhm. Man noch ein bisschen spielen, wann möchte man die Rechnung haben, vor dem 31. oder nach dem 31. auch schon mal interessant, ne? Wenn man viele Verschleißteile bestellt. Ja. Und das sind halt wichtige Themen, die da ganz Einfluss haben. Ne?
Aber das ist ja auch wahrscheinlich dann auch, also es ist ja auch interessant, weil es ja eben auch so Frühkaufaktionen gibt. Ne? Das habt ihr ja genauso im Hause. Hatten wir nicht an den DEG-Feldtagen, glaube ich, zuletzt auch die Rede davon, dadurch hat man ja auch einen gewissen Anreiz, ne, mal in die Kiste zu gucken, hier, was können wir eigentlich noch brauchen für die nächste Saison.
Ja, genau, das war ja damals bei den DEG-Feldern, war ja für komplette Maschinen, da sind natürlich auch Verschleißteile inkludiert bei der Maschine, aber nur der erste Satz und danach gibt's ja dann diese Kampagne, was Lukas sagte, für die meistens dann über den Winter ja sind, weil dann muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dann ist ja auch die Zeit, wo die Landwirte oder die Betriebe dann irgendwie auch Zeit haben, mal durch die Maschinen zu gucken, die Verschleißteile, ja, mal zu gucken, ob sie überhaupt noch welche haben, mal auszutauschen, damit man halt dann nicht im Frühjahr das böse Überwachen hat und dann die Kreiselecke rausholt und alle Zinken sind nur noch 10 Zentimeter groß. Ja. Und dann muss man losfahren und welche holen. Deswegen ist das meistens dann eher Richtung Winter, ne?
Ich sag mal, ein wichtiger Tipp ist selber waschen. Ne? Beim Waschen sieht man viel. Das ist ein super Hinweis, ne?
Ja.
Ja, da wird einem viel wahr und vor allen Dingen auch selber abschmieren, dann fällt viel auf, ja.
Das wohl wahr, ja.
Ja, und dann kann man sich ja dann, wie gesagt, die Gerätekarte mal zur Hand nehmen, gucken, welche Teile habe ich denn jetzt gerade beim augenscheinlichen Sehen gesehen, die vielleicht mal ausgetauscht werden sollten und die dann sich aufzuschreiben und dann kann man ja am besten mal auf seinen Handelspartner zugehen und fragen immer, ich weiß, dass ich jetzt nächstes Jahr die Teile sowieso brauche, wann hast du denn die besten Konditionen für mich, damit ich damit der Landwirt möglichst günstig dann auch einkaufen kann. Da vielleicht nochmal so als Tipp an die Zuhörer beziehungsweise an die Landwirte, dass man da auch teilweise, je nachdem, welche Umfänge es dann geht, auch bares Geld sparen kann.
Genau, also die Nachfrage mal ist nie verkehrt. Also lieber man kann besser einmal nachfragen, wann gibt es denn oder ich habe gehört, beziehungsweise wir machen ja auch aktiv für den Handel Werbung dafür, für den Frühkauf. Und dann funktioniert das auch immer ganz, ganz gut. Ist für beide eine Win-Win-Situation. Der eine hat den Stress nicht im Frühjahr, dass auf einmal der ganze Theke voll steht und Teile braucht. Und der andere hat halt wirklich den Vorteil durch den Kauf. Wir bewerben das für den Handel, also übernehmen da so ein bisschen auch das Marketing für den. Und da ist halt auch mal ein ganz interessanter Punkt, die Leute da mitzunehmen. Ne?
Mhm. Carina, hast du denn sonst noch spannende Fragen? Bei dir in deinem.
Ich sitze ja hier tatsächlich heute mal mit meinem Zettelchen, was ich ja wirklich nie tue. Also, ja. Nee, aber ich habe mir die Fragen natürlich aufgeschrieben und wir sind eigentlich soweit mit allen Fragen durch, die ich gestellt bekommen habe, außer der Steak- oder Würstchen-Frage. Das haben natürlich auch noch ein paar in das Fragekästchen geschrieben.
Ja, Lukas, dann stelle ich die Frage mal. Wenn du jetzt grillen würdest, würdest du dann lieber ein Steak grillen oder ein Würstchen? Das ist so eine allgemeine Frage, die stellen wir immer. Eigentlich haben wir die mal am Anfang zur Auflockerung gestellt, aber jetzt vergessen wir die meisten zu stellen. Deswegen jetzt am Ende.
Ich bin Fraktion Steak, da sieht man noch, wie es gewachsen ist.
Auch eine schöne Antwort, ja. Und was gibt's dazu? Bier oder Wein?
Ja, eigentlich klassisches Männergrillen, Bier. Kräuterbaguette und Fleisch.
Sehr gut.
Lukas, bei dir hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du sagst, du würdest dir einen schönen Weißwein dazu aufmachen.
Würde ich auch trinken.
Aber nur zur Not.
Ja. Einmal alles für die Landwirtschaft, also Gerste, Fleisch und ja.
Sehr gut.
Ja, Lukas, dann würde ich sagen.
Ja, wenn sonst keine Fragen sind, also erzähl sonst, also hast du schon sonst 16 Stunden, also ich habe noch ein gutes Jahr.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht kommen wir nochmal auf dich zurück.
Ja, vielleicht auch nochmal mit einem anderen Thema. Lukas, jetzt müssen wir dich ein bisschen einbremsen. Die 16 Stunden machen wir heute mit Sicherheit nicht voll. weil wir haben auch noch was anderes zu tun. Das war auf jeden Fall sehr interessant, Lukas. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dein Wissen zu teilen. Und ich denke, der ein oder andere konnte mit Sicherheit was mitnehmen. Egal aus welchem Bereich, sei es jetzt vom Handel, von den Landwirten, von Zuhörern, die vielleicht damit noch gar nicht so viele Berührungspunkte hatten. Ja, vielen Dank dafür, Lukas.
Gerne.
Danke, Lukas.
Ja, Carina, jetzt haben wir es ja endlich mal geschafft, jemanden als Gast zu haben, der all deine Fragen und die Fragen der Community zum Thema Verschleißteile hoffentlich gut beantworten konnte. Ich weiß, ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen zufrieden, Carina, habe ich den richtigen Gast mitgebracht.
Ich bin sehr zufrieden mit Lukas, hast du auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen, aber das habe ich mir auch vorher schon gedacht, ja, dass da alle Fragen gut beantwortet werden, vor allen Dingen so der wirkliche Aha-Effekt, was ich nochmal ganz wichtig fand, auch ne, warum die Originalteile, also auch so diese einzelnen Faktoren, wo man sich gar nicht so die Gedanken drum macht, ne, wegen der Konstruktion, wenn da jetzt nur ein Millimeter oder ein kleiner Winkel verstellt ist, was das dann für Folgen auf die Maschine und auf das Arbeitsergebnis haben kann und dass man dann vielleicht an einer anderen Stelle eben Verschleiß hat, weil da der Gutsfluss jetzt der Boden ein anderer ist. Und was nochmal ganz wichtig war, glaube ich, auch die ja, Kosten je Hektar, wie ich ja auch schon gesagt habe, ne, welche Faktoren da auch alle mit reinspielen.
Ja.
Ja, das war auf jeden Fall ein sehr großer Aha-Effekt.
Ja, dann bin ich doch glücklich und zufrieden, dass du auch glücklich und zufrieden bist. Und ich hoffe, auch wenn jetzt dann auch im Nachgang natürlich Fragen von den Zuhörern kommen, irgendwie, wenn sie jetzt das oder wenn ihr das jetzt gehört habt als Zuhörer, dann könnt ihr mir natürlich gerne schreiben, Carina, oder einfach Lemken schreiben. Wir können auch gerne nochmal, ich kann auch gerne nochmal Fragen mit Lukas besprechen und dann nochmal in einer anderen Folge dann vielleicht Antworten darauf geben. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Die Leute können jetzt ja mal ein Auge offen halten. Wir haben jetzt tatsächlich im gerade im Social Media Bereich öfters jetzt Verschleißteil-Bewerbung auch genau über dieses Thema, Vergleiche vorher, nachher, nach wie viel Hektar. Haltet mal die Augen offen. Wenn ihr dazu was seht, auch dazu könnt ihr natürlich gerne Fragen stellen. Wir versuchen alles zu beantworten. Ja, und so ansonsten, ich kann dir eigentlich nur recht geben, mir war das vieles natürlich mir bekannt gewesen.
Klar.
Aber, trotzdem muss ich auch sagen, immer wieder, wenn man das nochmal hört, auch gerade diese Zahlen, die hat man natürlich jetzt nicht so dezidiert vor Augen, ist halt immer wieder erstaunlich, was da doch alles so hintersteckt. Und war es trotzdem noch immer eine spannende Folge auch für mich, muss ich sagen.
Sehr gut.
Dann bleibt mir natürlich jetzt nichts mehr viel zu sagen, außer danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast, schickt ihn euren Freunden, die noch keine Ahnung von Verschleißteilen haben. Und dann, ja, danke dir, Carina, wie immer fürs Mitmachen und ja, für die tollen Fragen, die du von der Community gekriegt hast. Und ja, dann überlasse ich dir wie immer das letzte Wort.
Vielen Dank, Johannes. Ja, ich möchte mich natürlich erstmal an der Stelle, ja, den Followern, die Fragen eingeschickt haben, bedanken. Also schön, dass ihr da so rege mit dabei wart und wir hoffen, dass wir eure Fragen alle beantworten konnten. Und wie Johannes schon gesagt hat, solltet ihr noch Feedback haben, immer gerne her damit. Und ansonsten wünsche ich jetzt allen eine gute Woche. Bis dann.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.